Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Mit dem Materialforscher Günther Kain habe ich ja bereits zwei Episoden zu dem Naturmaterial Dorfmoos gestaltet. Diese beiden Vorgänge-Episoden verlinke ich hier mit den Kapitelmarken. Und es gibt jetzt zum Thema Dorfmoos neue Erkenntnisse. Günther Kain hat an der FH in Kuchl eine Masterarbeit zum Thema Dorfmoos betreut. Und Günther, ich würde dich gleich ersuchen, berichte doch bitte, was sind hier diese neuen Ergebnisse zum Thema Dorfmoos?
Ja, genau genommen sind es zwei Masterarbeiten, die zu Dorfmoos entstanden sind. Die beiden Studierenden, mittlerweile Absolventen der Fachhochschule Salzburg, Thomas Kranig und Angela Stamminger, haben zu Dorfmoos geforscht. Zum einen ging es darum, neuartige Werkstoffe, Dämmstoffe zu entwickeln unter Verwendung von Dorfmoos. Und zum anderen wurden diese Dorfmoos-Werkstoffe bauphysikalisch charakterisiert. Und da ergab sich einiges an neuen Erkenntnissen. Zum einen, ja, wie man das Material verarbeitet, was letztlich nicht ganz so trivial ist, und auch welche besonderen Eigenschaften es hat.
Weil die bauphysikalische Charakterisierung, also konkret, man unterzieht das Material standardisierten Tests mit standardisierten Untersuchungsmethoden und so gelingt es, den Naturdämmstoff mit industriell produzierten Dämmstoffen exakt miteinander zu vergleichen, unter denselben Rahmenbedingungen zu vergleichen.
Genau, das ist das Ziel und um so auch die Akzeptanz für dieses Material zu erhöhen.
Du hast jetzt einmal erwähnt, dass eben die Produktion oder die Herstellung dieser Dämmstoffe schwierig ist. Wo liegen da die Probleme und wie konnten diese Probleme überwunden werden?
Ein wesentliches Charakteristikum des Torfmooses ist dessen fasrige, inhomogene Zusammensetzung. Und sofern man dieses Moos nicht als Stopfmaterial, wie historisch bekannt, verwendet, muss man es in Matten- oder Plattenform bringen. Und hierzu hat Christoph Kranig geforscht und hat im Grunde drei Strategien evaluiert. Das eine ist, dass er sich Torfmoosmatten gelegt hat und diese zwischen Jutegewebe vernäht hat, sozusagen ja ein textilgebundenes.
Also ähnlich wie eine Steppdecke.
Ähnlich wie eine Steppdecke mit Kreuznähten, sozusagen Matten entwickelt hat, die dann flexibel, komprimierbar einsetzbar sind. Zum anderen ist er hergegangen und hat Bindung der Moospartikel evaluiert, wo er zum einen ein Standardharz der Holzwerkstoffindustrie eingesetzt hat.
Also ein Kunstharz.
Ein Kunstharz, genau. Und zum anderen hat er versucht, das Moos nass zu verpressen. Er hat sozusagen Moos Wasser getränkt, dieses dann im nassen Zustand verpresst und das Ganze aushärten lassen bzw. trocknen lassen.
Wie funktionieren da die Verbindungsprozesse? Werden da beim Moos bestimmte Substanzen gelöst durch das Einwässern, dass dann adhesive Kräfte frei werden?
Ja, es ist eher ein mechanisches Verhaken der Moosfasern, die durch die Wasseraufnahme flexibler werden, sich besser in Form legen lassen und dann, wenn sie austrocknen, nicht mehr in den Ursprungszustand zurückkommen.
Also letztlich eine formschlüssige Verbindung, ja, im Mikrobereich.
Genau.
Vielleicht wie ein Glättverschluss.
So ein Glättverschluss wäre ein passendes Modell. Und zum Teil werden es natürlich auch Wasserstoffbrückenbindungen sein, also so temporäre chemische Anziehungskräfte. Das Lösen von Inhaltsstoffen funktioniert leider nicht gut, was ja bei Holzwerkstoffen relativ gut funktioniert, weil dem Dorfmoos das Lignin fehlt.
Ja, also solche Vernetzungen, Tanninvernetzungen sind beim Dorfmoos nicht
problematisch. Eine interessante Strategie in diesem Kontext ist natürlich, das hat dann Frau Stamminger untersucht, ökologische Bindemittel einzusetzen. und sie hat mit Caseinleimen experimentiert und dort sind die Ergebnisse nicht schlecht.
Vielleicht jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ergänzend, Casein ist ja ein sehr altes Bindemittel, ich glaube schon in der Römerzeit bekannt und da geht es darum, Eiweißverbindungen, Milcheiweiße entsprechend aufzuschließen. Wie funktionieren ja, die?
Also es gibt auch Hinweise, dass die Ägypter bereits Caseine einsetzten. Im Prinzip ist es im einfachsten Fall Magertopfen, der unter Zusatz von entweder Kalk, also Löschkalk, Sumpfkalk oder auch anderen Substanzen aufgeschlossen wird und damit ein sehr feuchtebeständiger, aber porös aushärtender Leim entsteht.
Und ist das entstehen da Makromoleküle oder ist das eine andere?
Ja, also es ist tatsächlich dann ein großes Molekül, welches entsteht und vernetzt. Das Problem bei den Caseinen ist eher, dass sie, oder der Caseinleim ist, wenn er aufgeschlossen wird, eine sehr zähe Flüssigkeit. Und damit ist die Benetzung der Moosfasern schwierig.
Wenn ich mich erinnere, hat ja dieser frisch aufgeschlossene Caseinleim eine relativ kurze Topfzeit. Also das heißt, sobald diese Substanz, sobald der Topfen und der Kalk vermischt sind, hat man ja nur noch eine begrenzte Zeit, um dieses Produkt zu verarbeiten ja. Und dann setzt der Aushärtungsvorgang ein.
Genau, und das ist die Hauptschwierigkeit und das wird in weiterer Folge auch noch anzuschauen sein, wie man das verbessert, um sozusagen die Benetzung der Fasern zu optimieren.
Und verändert jetzt diese Beleimung, also es gibt jetzt bei diesen beiden Diplomarbeiten, also einmal die Klebestoffe, diese Standard-Kunstharze, die in der Holzindustrie verwendet werden, andererseits das organische Klebemittel, der Caseinleim, verändern die Eigenschaften des Dorfmooses? Ich stelle mir jetzt vor, da wird ja die Moosfaser von einem Klebstoff überzogen. Verändert sich da zum Beispiel die Möglichkeit der Wasseraufnahme?
Ja, also die Wasseraufnahme, die muss ich jetzt dazu sagen, bei all diesen Mooswerk- und Dämmstoffen problematisch ist, weil Moos darauf optimiert ist, sehr viel Wasser aufzunehmen. Das wird reduziert, kurz gesagt. Die Wärmeleitfähigkeit erhöht sich leicht, weil sich natürlich die Dichte erhöht und vor allem die Dampfdiffusionswiderstände steigen. Das heißt, es ist eine Optimierungsaufgabe, hinreichend viel Bindemittel hinzuzufügen, um die Bindung der Fasern zu bewerkstelligen, aber dann die technischen Eigenschaften nicht zu sehr zu verschlechtern. Und darum ist gerade diese Herangehensweise mit der textilgebundenen Moosmatte ein sehr vielversprechender Weg.
Weil man letztlich ja den Werkstoff Torfmoos nicht verändert, das heißt seine gute Wasseraufnahmefähigkeit, die geringe Wärmeleitfähigkeit bleiben erhalten.
Und man darf ja auch nicht vergessen, die Pressprozesse in Heißpressen erfordern auch einen nicht unbeträchtlichen Energieinput. Und wenn man nun die Gesamtbilanz betrachtet, sind natürlich Verarbeitungstechniken, wo der Energieinput gering ist, vorzuziehen.
Und wie ist dann eben dieser nächste Schritt, diese Bewertung, diese messtechnische Bewertung der Dorfmoose, dieser jetzt hergestellten Platten, was waren da die doch spannenden oder diese neuen Ergebnisse?
Also untersucht wurde, muss ich dazu sagen, die Biegefestigkeit, die Steifigkeit, Biegesteifigkeit der Platten, die Querzugfestigkeit, Wasseraufnahme, Dampfdiffusionswiderstand, die Wärmeleitfähigkeit natürlich und bei den flexiblen Dämmstoffen die Druckfestigkeit. Und spannende Erkenntnisse gab es mehrere. Was zum Beispiel interessant war, dass wir festgestellt haben, dass bei, egal jetzt ob Matten oder Platten, deren Rohdichte sehr gering ist, so im Bereich 20 Kilogramm pro Kubikmeter, die Wärmeleitfähigkeit deutlich höher ist als bei etwas schwereren Matten oder Platten.
Also es ist offenkundig kein linearer Vorgang, dass je leichter der Moosverband ist, desto geringer die Wärmeleitfähigkeit.
Exakt.
Sondern es gibt ein Optimum der Packungsdichte.
Und das ist insofern interessant, weil ja sonst bei Standardbaustoffen dieser Zusammenhang mehr oder weniger direkt proportional ist. Das heißt, je schwerer, desto höher die Wärmeleitfähigkeit. Ja. Und bei Moos unterschreitet man da eine kritische Dichte, die so bei etwa 50 Kilogramm pro Kubikmeter liegt, denn darunter wirken sich dann Strahlungsprozesse in den Hohlräumen dieser Fasermatrix derartig negativ aus, dass sich die Wärmeleitfähigkeit erhöht. Man kann sich das so vorstellen, die Photonen, also die sozusagen die Strahlungsteile, interagieren weniger mit der Matrix, mit den Fasern des Materials, und somit ist die Durchstrahlung des Werkstoffs leichter möglich.
Ja, das ist ein sehr spannendes Phänomen. Wenn ich jetzt dieses Ganze auch unter dem Aspekt der Wärmediffusivität, und zu Wärmediffusivität setze ich auch hier jetzt einen Link, wo die erklärt wird, also die Zeitspanne, wie lange es dauert, bis ein Temperaturzustand an einer Seite auf der gegenüberliegenden Seite auftritt, diese Wärmediffusivität wird ja auch gebremst durch die Masse. Das heißt letztlich, wenn eine höhere Packungsdichte ein Optimum der Wärmeleitfähigkeit bringt, dann haben wir ja gleichzeitig eine höhere Masse des Bauteils, was sich ja auch wiederum günstig auf die Diffusivität auswirkt, oder sehe ich das jetzt falsch?
Vollkommen richtig. Es sind natürlich die Unterschiede dichtebezogen relativ gering, sodass sich dieser Effekt zwar abbilden, aber wahrscheinlich nicht sehr wesentlich abbilden wird. Eine andere Erkenntnis war, dass Herr Kranig in seiner Arbeit auch die Sorptionsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme aus der Luft, untersucht hat. Er hat ein spannendes Experiment aufgesetzt, wo er eine Torfmoosprobe sequenziell feuchter werdendem Klima ausgesetzt hat. Und diesem Klima jeweils so lange, bis sich im Moos eine Ausgleichsfeuchtigkeit eingestellt hat. Und dieses Experiment hat er parallel dazu mit einer Nullprobe aus Holzspänen betrieben, um sozusagen einen Vergleichswert zu haben.
Ja.
Und da erkennen wir, dass die Aufnahmegeschwindigkeit der Feuchtigkeit beim Moos vergleichsweise hoch ist und auch die Ausgleichsfeuchtigkeit deutlich höher liegt als beim Holz.
Das heißt letztlich, der Dämmstoff kann aus der Umgebungsatmosphäre wesentlich mehr Feuchtigkeit in kürzerer Zeit aufsaugen.
Exakt. Und das gilt es natürlich jetzt wieder zu bewerten, was das für den Einsatz im Bauwesen bedeutet. Das hat zum einen nachteilige Effekte, dass zum Beispiel in feuchter Umgebung in der Bausubstanz mehr Feuchtigkeit eingelagert wird, kann aber bei richtigem Einsatz natürlich auch vorteilhafte Auswirkungen haben, dass zum Beispiel temporär anfallendes Kondensat auf jeden Fall in einer vorhandenen Torfmoosschicht gebunden wird und weniger im Holz, das vielleicht drumherum situiert ist.
Wurden auch Untersuchungen angestellt bezüglich der feuchteabhängigen Wärmeleitfähigkeit, oder wurden die Wärmeleitfähigkeiten dieser Torfmoosplatten nur immer bei einer bestimmten Baustofffeuchtigkeit überprüft?
Das ist in diesem Fall Zweiteres und wird in Folge noch zu untersuchen sein. Was untersucht wurde, ist das temperaturabhängige Wärmeleitverhalten. Und da muss gesagt werden, ist das Torfmoos eher ungünstig. Das heißt, es zeigt einen relativ deutlichen Anstieg der Wärmeleitfähigkeit bei höherer Temperatur.
Also wie wir es etwa von Mineralwolle kennen.
Genau.
Das heißt, es wäre für eine sommerliche Dachbodendämmung eher ungeeignet.
Ja, sofern es nicht durch entsprechende Diffusivitätseigenschaften ausgeglichen wird. Das überlagert sich ja dann. Aber das von dir angesprochene feuchteabhängige Wärmeleitverhalten ist sicher eine spannende Fragestellung für weitere Entwicklungen, weil, wie wir jetzt schon diskutiert haben, das Moos einfach eines sehr gut kann: Feuchtigkeit schnell aufnehmen und wieder abgeben und sehr viel Feuchtigkeit buffern. Und da bin ich jetzt beim Punkt: Torfmoos wird in der Konstruktion dahingehend Auswirkungen zeigen, dass flüssiges Wasser vermieden wird. Und Schäden ruft ja tendenziell flüssiges Wasser hervor. Sofern Wasser im Zellverbund, in der Zellstruktur eines Materials gebunden wird, ist es ja zum Beispiel beim Frieren kein Problem. Und da denke ich, ist der Einsatzbereich für das Moos zu suchen, zum Beispiel in Konstruktionen, wo temporär Feuchtigkeit anfällt.
Also ich habe jetzt so eine Vision, eine Holzkonstruktion aus Massivholz, sei es aus Crosslayer Timber oder anderen Massivholzelementen, wo dann innen eine Dorfmoosschicht in diesem textilen Gewebe, in dieser textilen Hülle, also so stäbdeckenartig, dann haben wir einerseits eine feuchte Pufferebene, aber andererseits denke ich mir, würde sich das ja auch akustisch sehr gut auf den Innenraum auswirken.
Ja, und vor allem dann die gebundenen Matten haben auch ästhetisch eine hohe Qualität. Also wird man dann in einschlägigen Publikationen auch finden können. Ich denke auch, dass gerade die Innendämmanwendung ein ganz spannendes Feld ist. Für die interessierten Hörerinnen und Hörer, bei Innendämmungen ist die Gefahr eben anfallendes Kondensat und dieses ist nur dann nicht schädlich, wenn es sozusagen von der Dämmschicht aufgenommen und nach innen abtransportiert werden kann.
Betrifft vor allen Dingen temporär genutzte Räume, wo man möglichst kurze Aufheizzeiten haben möchte, da wäre dann möglicherweise diese Dorfmoosdämmung sehr günstig, weil es gelingt, den Raum in sehr kurzer Zeit aufzuheizen und das anfallende Kondensat bei dieser an sich nicht so üblichen Betriebsweise könnte hier mehr oder weniger ohne Schaden anzurichten von der Dorfmoosschicht gepuffert werden.
So wäre es zu erwarten.
Gibt es sonst noch Erkenntnisse aus diesen beiden Diplomarbeiten, wo du denkst, das ist sicher ein Argument für die Verwendung von Dorfmoos?
Ja, es ist sicherlich die Rohstoffverfügbarkeit. Also es gibt mehr und mehr von diesen Paludikulturen, wo sozusagen Moore, ehemals trockengelegte Hochmoore, wieder vernässt werden, wo dann Torfmoos wächst und nachhaltig, das ist wichtig, nachhaltig geerntet werden kann.
Und es geht ja auch darum, diese Paludikulturen werden ja angelegt, um auf diesen trockengefallenen Moorflächen durch das Wachstum des Torfmooses möglichst viel atmosphärisches CO2 zu binden.
Genau, und sofern das dann im Baustoff gebunden ist, über lange Zeiträume hinweg, habe ich diesen CO2-Speichereffekt. Dann gab es natürlich aus diesen Arbeiten resultierend eine Diskussion der idealen Verarbeitungsweise. Es ist zum Beispiel aufgefallen, dass das Trocknen des Mooses, sofern es technisch geschieht, einen ja nicht unbeträchtlichen Energieaufwand bedeutet. Das heißt, das spräche wieder für so Nassverfahren, dass man vielleicht das Moos, so wie es geerntet wird, gleich verpresst, ja, diese Feuchtigkeit im Prozess nutzt und daraus Werkstoffe kreiert. Das ist übrigens ein Ansatz, der für viele Bereiche der Materialherstellung interessant ist.
Also, dass man nicht zuerst trocknet, dann zwischenlagert, dann wieder vernässt, um es verarbeiten zu können, sondern mehr oder weniger just in time, ähnlich wie die bösen Fischereiflotten auf den Meeren den gefangenen Fisch sofort in einer Art Fischfabrik auf dem Schiff verarbeiten, dass man mehr oder weniger in der Erntemaschine, im Mähdrescher, mit dem man das Dorfmoos erntet, möglichst gleich Platten presst und so wie beim Mähdrescher die Strohballen hinten herauskommen, dass da dann schon die fertig gepressten Dorfmoosplatten herauskommen.
So wäre es auf jeden Fall zu evaluieren. Und dann prozesstechnisch die Verwendung von Bindemitteln, wenn man Platten herstellen will, dass die ökologischen Varianten durchaus funktionieren, dass sie aber in der Verarbeitung sehr viel Know-how brauchen, was dann wieder natürlich für entsprechend geschulte Mitarbeiter spricht, weil ja, und da bin ich mir ziemlich sicher, die fossil basierten Bindemittel ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit moralisch, ökologisch nicht mehr vertretbar sein werden.
Ja, das denke ich auch. Du hast zu Beginn dieser Episode davon gesprochen, dass von diesen Platten auch technische Eigenschaften wie Biegezugfestigkeit behandelt wurden. Wie kann ich mir diese Platten vorstellen? Die werden ja keine sensationellen Werte in der Biegezugfestigkeit haben. Sind die eher bröselig? Muss man die fast mit Samthandschuhen bei der Montage anfassen, dass sie nicht zerfallen?
Jein, also wir haben ja da ein sehr breites Dichtespektrum untersucht. Das heißt von Matten mit 20 Kilogramm pro Kubikmeter, das ist wirklich ja flockig leichtes Material, bis hin zu 500 Kilogramm pro Kubikmeter, was dann in etwa Fichtenholz entspricht, ja, von der Dichte, ja, etwas schwerer sogar. Und letztere, das sind dann Platten, die sich von der Festigkeit zum Beispiel mit einer unsexy Spanplatte vergleichen lassen.
Also die muss man mit einer Kreissäge?
Genau, die muss man schneiden und kann man schrauben. Und die Biegefestigkeit ist dort interessant, weil solche Platten ja dann theoretisch auch als Beplankungsmaterial auf Ständerwänden eingesetzt werden könnten.
Haben die aber dann immer noch diese raue, torfmoosige Oberfläche?
Ja, die bleibt erhalten, sofern man nicht zu viel Klebstoff beimengt. In dieser ersten Entwicklungsschiene wurde mit relativ hohem Bindemittelanteil von ca. 20% gearbeitet, was sich auf Oberfläche, Haptik, Dampfdiffusion, Wärmeleitfähigkeit eher nachteilig auswirkt.
Ja, ja.
Auf Wasseraufnahme natürlich positiv. Und das wird jetzt zu einer Fragestellung der weiteren Optimierung sein. Wie weit kann man mit Bindemitteln nach unten gehen, mit dem Bindemittelanteil, um eben diese nachteiligen Effekte zu limitieren?
Siehst du eine Zukunft, hier möglicherweise auch mit mineralischen Bindemitteln zu arbeiten? Mir fällt jetzt spontan das Material Kalkhanf ein, wo man diese organische Hanffaser mit einer Kalkbindung oder, wie es bei den klassischen Holzwolle-Leichtbauplatten ist, mit Magnesiabinder. Siehst du hier Möglichkeiten oder glaubst du, dass hier das Torfmoos weniger gut geeignet ist?
Naja, es ist sicher ein Weg, der anzuschauen sein wird. Der Nachteil bei mineralischen Bindern ist immer, dass sich die Dichte signifikant erhöht. Das heißt, das Dämmvermögen wird stark leiden. Und da kann dann der Weg eigentlich nur sein, dass man das Endprodukt zum Beispiel weniger als Dämmstoff, sondern zum Beispiel als Putzträger einsetzt.
Ja.
Ein mögliches Hindernis ist, dass das Moos relativ saures Milieu erzeugt und somit mit dem Abbindeprozess der meisten mineralischen Binder Probleme erzeugen wird.
Ja.
Also das kennen wir zum Beispiel auch von Holz, also von zum Beispiel zementgebundenen Holzwolleplatten, dass der Prozess bei sehr sauren Hölzern schlecht funktioniert.
Ja. Jetzt denke ich auch, wenn du jetzt von einem sauren Milieu sprichst, denkst du, gibt es Probleme bei der Befestigungstechnik, wenn man jetzt zum Beispiel diese sauren oder relativ sauren Platten mit herkömmlichen Kohlenstoffstählen, Drahtstiften befestigt, ist hier Korrosion oder verstärkte Korrosion zu besorgen oder gibt es hier noch keine Untersuchungen?
Da gibt es keine Untersuchung. Ich kann nur vermuten, dass es maximal, also jetzt im Sinne von schlecht, im Bereich von Lärchenholz liegen wird.
Also nie so schlimm wie bei zum Beispiel bei Gipskarton, wo man spezielle Befestigungsmittel braucht, die Korrosionsbestände sind.
Genau, also so stark nachteilig würde ich es nicht erwarten. Bei den mineralischen Bindemitteln vielleicht noch ein Hinweis, denke ich, muss man dann auch anschauen, wie viel Energieaufwand diese in ihrer Herstellung bedeuten. Das heißt, das spricht dann eventuell für Kalk, weil ja dieser wieder CO2 aufnimmt beim Abbinden, aber sicher weniger für Zement.
Ja. Noch abschließend zum sauren Milieu. Saure Milieus, wie wir es zum Beispiel von Lärchenholz kennen, die sind ja Milieus, wo sich zerstörende Mikroorganismen nicht wohlfühlen. Das heißt, ist da jetzt mein Gedanke richtig, dass eine Pilzentwicklung, dass das Schimmelpilzentwicklung in diesem Torfmoosmaterial eher unwahrscheinlich ist?
So ist es, wiewohl das jetzt noch nicht evaluiert wurde. Aber es gibt Erkenntnisse über Moose in anderen Bereichen, wonach diese Fungizide Inhaltsstoffe besitzen, zum Beispiel auch als Wundauflagen verwendet wurden. Und somit ist zu erwarten, dass sie viel dauerhafter sind, als man ihnen zutrauen würde.
Und möglicherweise auch ein Schutz für das Holz, das mit diesem Dorfmoosprodukt beplankt wurde.
So wäre es im besten Fall, und das zeigt auch das Spannende an diesen Entwicklungsprozessen, dass aus der Forschungsarbeit viele neue Fragen entstehen und man sich sozusagen Schritt für Schritt nach vorne arbeitet.
Günther, ich freue mich schon darauf, mit dir die Torfmoos Episode 4 produzieren zu können.
Ganz meinerseits.
Zu Simple Smart Buildings wird es in Österreich in den nächsten Wochen einige Live-Veranstaltungen geben. Alle Termine und Details zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf meiner Website www.idam.at in der Rubrik Veranstaltungen.